Mary,
Vulva,
Zion.
Hier reden wir mit und über Frauen.
Im In- und Ausland.
Über ihre Belange.
Ihre Unterdrückung.
Ihr Begehren.
Ihre Schwierigkeiten.
Ihre Kämpfe.
Und ihre Erfolge.
Wir lassen sie sprechen, hören zu und überlegen mit ihnen.
Was heißt es denn heute, Frau zu sein?
Und ist eine Revolution möglich?
Notwendig ist sie auf jeden Fall.
Marlene Weck und Charlotte Trippold stellen im Rahmen von Revolvation stets viele Fragen, weil sie Abläufe und Tatsachen, Sachverhalte und Gefühle besser verstehen wollen. Und so fragten sie für diese Ausgabe mehrere Menschen: Wie und woran merkst du, dass du jemanden liebst? Antworten darauf gaben Johanna Hügel, Astrid Hoffmann, Jörg Hügel, Rabia Salem, Charlotte Trippold, Wladimir Peric, Marlene Weck, Virginia Manacchino und Anil Sakharyal.
Bestimmt kann jede und jeder diese Frage nur für sich beantworten und würde an unterschiedlichen Punkten einer Beziehung auch unterschiedliche Antworten auf diese Frage finden. Als Teenager hatte ich eine riesige lange Checkliste im Kopf, welche Kriterien mein zukünftiger Partner erfüllen müsste, und dachte, wenn alle diese Punkte auf diese Person zutreffen, dann wäre dieser Mensch meiner Liebe würdig und das wäre eine gute Grundlage für eine Beziehung. Heute bin ich ein bisschen älter, jetzt gerade Anfang 30, und finde diese Gedanken meines Jugendlichen selbst ziemlich witzig. Seit knapp 6 Jahren bin ich in einer sehr glücklichen Beziehung und habe während dieser 6 Jahre nie daran gezweifelt, dass ich meinen Partner liebe. Woher ich das so sicher weiß, finde ich trotzdem überhaupt nicht leicht zu sagen. 2 Aspekte, die mir im Kopf herumschwirren, versuche ich mal in Worte zu fassen. Erstens, von unseren Charakteren sind mein Partner und ich sehr unterschiedlich. Während bei mir gar nicht genug verschiedene Menschen, Orte und Aktivitäten in einen Tag oder in eine Minute hineinpassen und am liebsten alles gleichzeitig passieren soll, ist mein Partner vom Charakter her eher wie ein Buddhist. Ruhig, allermeistens tiefenentspannt und sehr selbstgenügsam. Natürlich reagieren wir auf manche Situationen komplett unterschiedlich. Und manchmal kann ich nicht verstehen, warum mein Partner nicht auch noch kurz in der halben Stunde vor dem Zoom-Meeting kurz mit mir die auf eBay Kleinanzeigen gefundene Kommode abholen und bei den Nachbarn auf dem Weg noch kurz den Briefkastenschlüssel abholen will. Wobei der ja sowieso auf dem Weg gelegen hätte. Das regt mich dann kurz mega auf und ich tue meinen Ärger lautstark kund. Aber das dauert allerhöchstens so 20 Minuten. Mir fällt dann auf, dass mir jede Charaktereigenschaft und jede Eigenheit meines Partners, die mich in diesem Moment gerade nervt, an allen anderen 364 Tagen im Jahr schmerzlich fehlen würde. Den Menschen, den ich liebe, liebe ich ja ganz genau und gerade deswegen, weil er ganz genau so ist, wie er ist. Dazu gehören unbedingt und gerade auch komische kleine Idiosynkrasien und Eigenheiten. Nur weil mein Partner sich nicht versucht zu verbiegen und mir eine möglichst glattgebügelte Version seiner selbst zu präsentieren, gibt er mir die Möglichkeit, ihn ganz genau so und nur um seiner selbst willen zu lieben. Sich einem anderen Menschen so zu zeigen, beinhaltet Offenheit und Verletzlichkeit. Das ereignet sich für mich erst in einem nahen Zwischenraum zwischen 2 Menschen. Das ist der 2. Aspekt, der mir in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, ich würde sagen, dass ich erst weiß, dass ich jemanden liebe, wenn ich in diesem nahen und ungeschützten Zwischenraum angekommen bin und es sich uneingeschränkt gut anfühlt.
Nur das Herz schlägt schneller. Essay einer Reisenden von Astrid Hoffmann. Essay einer Reisenden. Die Frage, wie weiß man, wenn man jemanden liebt, erreicht mich in der Schweiz auf dem Weg nach Frankreich, Chamonix. Ich lache, aus Verlegenheit. Ich weiß ja auch nicht, wie man weiß, wenn man jemanden liebt. Die unglückliche Ingeborg Bachmann schrieb in einem Gedicht: Erkläre mir Liebe, was ich nicht erklären kann. Doch Verliebtsein ist das Gegenteil. Es ist nicht Unglück, es ist Glück. Doch was ist Glück? Ich kann es ja auch nicht erklären, aber vielleicht kann ich es ein wenig beschreiben. In Chamonix angelangt fahren wir mit einer Gondel 3842 Meter hoch, schauen auf die höchsten Bergspitzen Europas und sind fernab von Büchern und Medien. Wir haben noch 70% Sauerstoff. Alles geht viel langsamer, nur das Herz schlägt schneller. Nach dem Ausflug sind wir noch tagelang euphorisch. Kommt dieser Zustand, der teils natürlich, teils künstlich erzeugt ist, dem Zustand des Verliebtseins nahe? Meine arabische Schwiegermutter hatte 15 Kinder. Wir fragten sie oft, wenn wir auf dem Land zu Besuch waren: Wie weißt du, dass du sie alle gleich liebst? Sie liebe ihre Kinder nicht alle gleich. Sie habe ihre Lieblingskinder. Der Vater habe seine Lieblingskinder. Die ältesten Geschwister lieben das eine oder andere Kleinkind mehr. Was ich als Tabu wahrnahm, wurde hier im Gespräch mit Leichtigkeit formuliert. Die Sätze, ein leichtes Hin und Her. Und dann fragte die Schwiegermutter eines Tages, wen ich denn mehr lieben würde. Liebst du deinen Ehemann mehr oder dein Kind? Sie stellte mir diese Frage zu einem Zeitpunkt, als ihre Kinder erwachsen waren und ihr Mann einige Jahre zuvor gestorben war. Sie liebte ihren Mann mehr, sagte sie. Zum Zeitpunkt ihrer Frage war ich 20 Jahre alt und sehr verliebt. Wir heirateten und bekamen ein Kind. Das war für mich ein Ausdruck von Liebe. Das Kind hat mit uns gelebt, nicht wir mit dem Kind. Es war 1987, 2 Jahre vor der Maueröffnung in Berlin. In der Aufbruchstimmung nach der Maueröffnung 1989 hatten wir als junges Paar eine große gemeinsame Schaffenskraft. Wir bauten ein Haus und schlossen jeder unser Studium ab. In den Sommermonaten reisten wir nach Galiläa, seiner Heimat, und bekamen nach einigen Jahren ein zweites Kind. Heute, 36 Jahre später, zum zweiten Mal verheiratet und auf Reisen, kann ich die interessante Frage, wie weiß man, wenn man jemanden liebt, mehr autobiografisch als philosophisch beschreiben. Manchmal entwickelt sich die Liebe langsam im Laufe der Zeit, während sie in anderen Fällen von Anfang an stark und intensiv ist. Und wenn man Glück hat, entwickelt sie sich dann. Es könnte auch sein, dass es Zeit braucht, um herauszufinden, ob man jemanden liebt. In meinem Bücherregal steht seit den 80er Jahren ein schmales Bändchen mit dem eindringlichen Titel »Die Kunst des Liebens« von Erich Fromm. Den Text habe ich im Alter von 20 Jahren, als ich das erste Mal verheiratet war, nicht verstanden oder ich wollte ihn nicht verstehen. Er ist in den 50er Jahren veröffentlicht worden und lässt ein bisschen Strenge vermuten. Aber das Buch übersteht jedes Aussortieren, weil der Titel so schön ist. Ich nehme mir vor, es wiederzulesen, in ein paar Tagen oder Wochen, wenn ich von meiner kleinen Reise aus den Bergen zurück bin. Eine Psychologin schreibt und veröffentlicht im Internet: Das Vermächtnis, das uns Erich Fromm in seinen Zitaten über die Liebe hinterlassen hat, inspiriert uns bis heute. Denn wenn wir eines zugeben müssen, dann dass die Liebe nicht immer einfach ist. Die Liebe erfordert Mut, Handeln, Engagement und auch ein großes Maß an Bescheidenheit und Verantwortungsgefühl, schreibt Valeria Sabata. Ende der 70er Jahre kursierten in meiner Schule kleine Bilder, Cartoons, die ein Paar abbildeten, und darunter stand ein kleiner Text, der anfangs nur aus 3 Wörtern bestand und immer gleich anfing. Liebe ist. Liebe ist Vertrauen. Liebe ist. Wir haben diese Miniaturtexte in den Schulpausen selber weitergeschrieben. Die Cartoons zeichnete Kim Casali, eine junge Frau aus Neuseeland. Sie lernte 1968 einen Mann aus Los Angeles kennen, Roberto, und sie haben sich verliebt. Kim zeichnete ihm diese Bilder und steckte die Zettelchen in seinen Bademantel oder in seine Schreibtischschublade. Roberto schickte ein Bild mit Paar und Text »Liebe ist« an die Los Angeles Times, die es zum Valentinstag 1968 veröffentlichte. Kim und Roberto heirateten und bekamen zwei Söhne. Dann starb Roberto an einer Krankheit. Kim bekam ein drittes Kind, weil sie sich mit dem eingefrorenen Samen ihres Mannes künstlich befruchten ließ. Kim starb im Alter von 56 Jahren. Kim und Roberto haben das gemeinsame Älterwerden nicht erlebt. Die authentische Geschichte von Kim und Roberto ist ein Drama aus dem wirklichen Leben. Wir kennen solche Liebesgeschichten aus dem Fernsehen, von Büchern oder von Songs. Die VerfasserInnen von Texten, Liedern und Filmen spiegeln uns, was sie unter der großen Liebe verstehen. Nichts auf dieser Welt sei schwieriger als die Liebe, sagt Gabriel Garcia Marquez in seinem Roman »Die Liebe in den Zeiten der Cholera«, der Mitte der 80er Jahre erschienen ist. Die junge Frau Fermina und der junge Mann Florentino sind verliebt und finden aus unterschiedlichen Gründen nicht zueinander, treffen aber im Laufe ihrer Leben immer wieder zusammen. Erst als sie alt sind, bekennen sie sich endlich zueinander. Die erwachsenen Kinder der Protagonistin Fermina sind empört und dagegen und finden eine im doppelten Sinn alte Liebe unmöglich. Was ist mit der Liebe, die echte Liebe? Vielleicht gibt es sie ja gar nicht, sagt ein 70-Jähriger, der den Konstruktivismus mag. Alles sei auf Einbildung zurückzuführen, sagt er. Ist es eine Kopfsache? Dann könnte man genauso sagen, dass es keine Seele gibt. Liebe existiert. Man könne Liebe mit dem Herz und dem Bauch fühlen, erwidert darauf eine junge Kinderärztin. Was aber passiert mit dem Gefühl in Herz und Bauch, wenn man länger zusammen ist? Wenn die Kinder klein und die Eltern gestresst sind oder besonders, wenn die Kinder größer werden und schließlich das Haus verlassen. Das Nest ist leer oder auch empty. Die Elternliebe trifft auf eine leere Stelle und stellt sich als Lücke dar. Mütter können auf einmal traurig werden, Väter auch. Wieso fällt es so schwer, sich über die neue Freiheit zu freuen? Man könnte wieder nach dem eigenen Stil leben, alles gestalten nach Wünschen und Wirklichkeiten, unabhängig sein, reisen, lieben, das ganz große Gefühl. Stattdessen beginnen wir aufzuräumen oder auszuräumen und kämpfen uns von Kleiderkiste zu Kleiderkiste vor. Hier sind die hübschen kleinen Kleider des Mädchens oder die Fußballtrikots und Fußballschuhe des Jungen. Und dann kommt irgendwann die Kleiderkiste mit den Sachen, bevor die Kinder geboren wurden, hervor. Kleider, die ich vor 36 Jahren trug. In meiner ersten Ehe waren sie oft rot. Einen roten, langen, leichten Rock im Sommer in Galiläa und einen roten Zweiteiler, Rock und Pulli im Winter in Berlin. In der Kiste ist ein Leinenkleid mit Blazer, beides in Orange. Ich war mit meinem zweiten Mann zusammen in Italien verreist und wir kauften in Udine bei H&M diesen Zweiteiler. Das Orange war Ausdruck und Hommage an die 70er Jahre. Love, Peace und Happiness. Liebe ist Orange. Erich Fromm spricht in seinem letzten Kapitel von einer Praxis der Liebe. Er weist darauf hin, dass Lieben eine persönliche Erfahrung ist, die jeder nur für sich allein haben kann. Dennoch glaubt er, dass die Diskussion der Zugangswege helfen könnte, die Kunst beherrschen zu lernen. Jeder, der ein Meister in der Kunst des Liebens werden möchte, muss jedoch in jeder Phase seines Lebens Disziplin, Konzentration und Geduld praktisch üben, schreibt die Psychologin Sabata. Zum Schluss meiner Reise in die Berge und in der Annahme, dass sie mir erklärt, was man nicht erklären kann, frage ich eine 88-jährige Psychotherapeutin, wie weiß man, wenn man jemanden liebt? Das Thema wolle sie nicht zerreden, sagte sie. Und dann wird es abendfüllend, als sie von ihrer großen Liebe erzählt. Ein Mann, den sie Anfang der 50er Jahre am Arbeitsplatz kennengelernt hatte, imponierte ihr sehr. Wir sind immer zusammen auf den Berg von Cannstatt bei Stuttgart gewandert. Dort waren wir allein und das fand ich romantisch. Das ging ganz schnell, dass ich mit ihm zusammen sein wollte und es würde bis zum Lebensende bleiben. Es war für mich ganz selbstverständlich, dass ich ihn liebe, sagte sie. Zur gleichen Zeit arrangierten ihre Eltern eine zukünftige Ehe. Die Mutter wollte, dass die Tochter einen Musiker heirate und sprach sich mit dessen Mutter ab. Der Vater wollte, dass sie einen Fabrikanten heirate und vereinbarte sich mit dessen Vater. Schließlich gab es mit dem Musiker eine Tanzstunde. Danach war man einen Tag euphorisch, aber schon am nächsten Tag schmiss ich die Tanzschuhe, sagte sie. Er habe Konzerte gegeben und in der Pause war sie für das frische Hemd zuständig. Nach dem Konzert brachte er mich nach Hause und küsste mich vor der Haustür. Als Antwort bekam er eine Ohrfeige, weil ich Küssen auf der Straße unromantisch fand. Und da wusste ich, das war keine Liebe. Egal ob frisch verliebt oder schon lange zusammen, ein bisschen auf sein Herz klopfen hören, könnte man schon manchmal.
Also die Frage ist, woher weiß ich, dass ich jemanden liebe, oder? Aha. Ja, ich würde sagen, ich wusste das halt einfach. Und ich kann es nicht genauer beschreiben und ich weiß es auch heute noch und die letzten Jahre. Und es bestätigt sich einfach immer wieder. Aber genauer kann ich es nicht erklären.
You asked the question, how do you actually realize that you are in love with someone? So I would like to start by pondering the word itself, love. How does it feel, or what does it even mean? If you look up the word in a dictionary, it will come up as a noun described in various ways depending on which dictionary you're using. But in less ways, though, it is seen as a verb where it actually is better defined and understood, in my opinion. The best definition I found and I resonated with was the one that was noted by Bell Hooks in her book All About Love, a psychiatrist who wrote a self-help book that she was reading, defined love as the will to extend one's self for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. The verb, the act of will here, implies choice. It also made me realize the difference between loving and cathecting, that is, to invest with mental or emotional energy in someone or something, to cathect. We all know that feeling for sure, like when you meet someone and you crush on them, or you see something and you desire it. We create a process of investment wherein we make that person, that thing, this idea, more and more important to us, thinking that this is love. So love, by this definition, and in this case, is a choice, not an instinct. But We still would choose to pluck a flower, wouldn't we? Because we adore flowers, right? No, we love ourselves, and to satisfy our self's desire, or selfish desire even, to smell a flower, enjoy its fragrance, and feast our eyes on its beautiful colors, we pluck it and keep it until it fades and withers. In that instance, I didn't love this flower. I just used it for my own gratification. So, with that notion in mind, things become a little clearer to me. If you notice, there is always a subject that makes a choice to love. So, it comes from this self. It comes from self-love or loving yourself and striving to fulfill your needs and desires. We fundamentally love ourselves, that's a given in my belief. So if I really loved that flower, I would have not killed it. In fact, I would have given it the nurturing environment that it needed to thrive. And that is what I truly believe real loving is. You give to whom you love, and I prefer even to view it as you love those to whom you give. Because by giving something of me to you, part of me becomes invested in you. And as I love myself as a given, I love that part of me that's in you as well. And I believe that this notion is super true, and I hold it as a belief because I can see that it applies to everything and everyone, all sorts of love. For example, the motherly love that is a literal portrayal of this. Like part of the mother, part of her, is literally her kids, and she loves them for she loves herself, and they are just an extension to that self, and so on and so forth, if you apply it across the board. So I hope that answers the question on how do you realize you love someone. It's just those who you give to and the ones that you are willing to expand your own self to nurture their growth and yours as well.
Woran merke ich, dass ich jemanden liebe? Ich muss es ehrlich zugeben. Das Nachdenken über diese Frage ist eine Herausforderung. Meine Gedanken schweifen ständig ab. Weg von der konkreten Frage, weg von mir als liebenden Person, hin zum Wesen der Liebe selbst. Und damit hin zu etwas, das die meisten Menschen wohl als gegeben annehmen. Liebe ist einfach da, zwischen zwei Menschen. Egal, ob es sich dabei um ein Liebespaar, um FreundInnen oder um Familienmitglieder handelt. Wo soll sie denn herkommen, die Liebe? Wie soll sie anfangen? Mit der Geburt eines Kindes, mit einem Blick, einem Wort, einer Geste, mit einem gemeinsamen Lachen, einem Schweigen, einer Befangenheit? Leicht stellt sich der Beginn der Liebe nur im romantischen Kontext dar. Glauben wir denn den unzähligen Filmen, Liedern, Theaterstücken und Büchern über die Liebe? Und diese nehmen auch Einfluss auf unsere Vorstellung von ihr, auf unser Empfinden und Fühlen, auf das, was wir die Liebe nennen, auf das, wie wir die Liebe leben und lernen. Ich denke an meine Jugend zurück. In der Erinnerung sehe ich immer wieder einen Schulkameraden vor mir stehen, mit einem Strauß roter Rosen in der Hand, einem Ausdruck von Liebe im allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis. Ich aber schickte ihn zuerst wieder fort, wollte mich nicht mit solch romantischen Gefühlen konfrontieren. Dann aber lenkte ich ein, wurde seine Freundin. Warum? Heute weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht tat mir damals mein Gegenüber leid. Vielleicht auch deutete ich dieses Mitgefühl als Liebe. Schließlich hatte ich kein Instrumentarium, um die Liebe zu messen, um zu erkennen, dass ich überhaupt liebe.
wie auch. Weder in der eigenen Familie noch in meinem Freundinnenkreis und schon gar nicht in der Schule sprachen wir über das Thema Liebe. Ich kannte lediglich die filmischen Erzählungen über die Liebe. Und irgendwie knüpfte wohl mein Unterbewusstes daran an, sah den Strauß roter Rosen und schloss daraus, so also fängt die Liebe an, mit einer romantischen Geste. Und zack, schon ist es um mich geschehen, ich bin verliebt und habe jetzt also einen Freund. Nicht nur das Unterbewusste meines Jüngeren ist, glaubte er an solch eindeutige Handlungen in Bezug auf den Beginn der Liebe. Letztens etwa erzählte ich meinem Gegenüber von einem Mann. Erzählte vom gegenseitigen Respekt, dem Vertrauen, der Ehrlichkeit, die wir einander entgegenbringen. Über die Besonderheit dieses Umgangs. Ein fragender Blick, dem die Worte folgten. Du hast dich also in ihn verliebt? Und ich war komplett irritiert. Na, so wie du von ihm schwärmst, schweigen. Schließlich nickte ich, der Einfachheit halber. Denn wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich mit Sicherheit behaupten, ich bin nicht verliebt, sondern liebe einen Menschen. Jemanden, mit dem ich die gemeinsamen Momente ausdehnen will. Dessen Berührungen sich vertraut und notwendig anfühlen. In dessen Gesellschaft ich häufig ohne Grund lächle. Und ein Ziehen zwischen meinem linken Daumen und meinem Zeigefinger verspüre. Dem ich mich öffnen und anvertrauen will, ungeachtet der Konsequenzen, dessen Meinung mir wichtig ist und vor allem, den ich zufrieden und wohlauf wissen möchte. Meine Liebe ist nicht durchdrängt von Erwartungen, von Besitzanspruch und Eifersucht. Liebe ich einen Menschen, lasse ich ihn sein, so wie er ist, mit all seinen Begehren, seinen Wünschen, Sorgen und Charaktereigenschaften. Diese können mich auch herausfordern, mich nerven oder traurig stimmen. Aber ich vertraue der Liebe, vertraue auf sie, weiß, dass sie eine gemeinsame Basis schafft, eine einzigartige Verbindung, die es nur zwischen mir und diesem anderen Menschen gibt, die durch Gespräche und Respekt, durch gemeinsame Erlebnisse und Diskussionen, durch Zeit und Aufmerksamkeit gestärkt werden kann. All das spüre und denke ich im Hinblick auf besagten Mann, aber auch im Hinblick auf FreundInnen, die mich umarmen, weil sie einen kurzen Moment der körperlichen Nähe brauchen, die mich im Spital anrufen, um mir die Nervosität vor der anstehenden Operation zu nehmen, die mir von ihren Erlebnissen und Gesprächen mit anderen Menschen berichten, über die Herausforderungen bei der Zukunftsplanung, über ihren anstehenden Wegzug, über wilde Partynächte, neue Jobs, über ihre Freuden und Niederlagen. Die mit mir manchmal im selben Moment denselben Gedanken teilen. Bei all dem verspüre ich Liebe, bemerke ich ihre Signale, auch im Umgang mit meiner Familie. Zum Beispiel, wenn wir nach dem gemeinsamen Mittagessen noch eine Tasse Kaffee trinken oder eine bestimmte Schallplatte auflegen, wenn wir gemeinsam Karten spielen oder im Garten werkeln. Aber auch wenn Dinge nicht ausdiskutiert werden und eine Person genervt den Raum verlässt. Wenn alle trotzdem weiter an der Lösung arbeiten, nachbesprechen. Wenn meine Geschwister nach einem Streit bei mir mit den Worten anklopfen, alles wieder okay? Meine Neffen mich mit den Worten, jetzt warst du aber lange weg, wir haben dich vermisst, begrüßen. Wenn die Eltern zaghaft nach neuen Jobangeboten fragen und ihre Sorge um einen ausreichenden Lebensunterhalt damit zum Ausdruck bringen. Dann fühle ich mich gesehen, wahrgenommen, getröstet und manchmal auch ganz ruhig. Obwohl das Gefühl der Ruhe im Zusammenhang mit Liebe verspüre ich eigentlich öfters beim Anblick meines schlafenden Hundes oder im Wald, wenn die Bäume sich über mir in den Himmel und unter mir in Richtung Erdinneres entgegenstrecken. Allein beim Gedanken daran wird mir warm ums Herz. Und damit und mit all den vorausgegangenen Beobachtungen bin ich bei meinem persönlichen Empfinden der Liebe angekommen. Nicht beim Wesen der Liebe an sich, auch nicht bei deren Anfang und Ende. Auch wenn diese natürlich damit zusammenhängen, irgendwie. Aber vielleicht ist ohnehin alles dazwischen wichtiger. Das Spüren und Fühlen, das bewusste Wahrnehmen, das Nachdenken über und das Fördern von Liebe. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, das Kommunizieren dieser, das Zeigen von Liebe, das Ausprobieren und Entdecken. Denn Liebe ist mehr als ein Strauß roter Rosen, mehr als Romantik, mehr als das, was uns die Unterhaltungsindustrie über sie lehrt. Viel mehr als das, was wir von ihr zu wissen glauben. Jede Liebe nämlich ist einzigartig. Und gerade deshalb kann ich nur jedem Menschen empfehlen, sich hin und wieder selbst zu fragen, woran merke ich, dass ich jemanden liebe? Denn damit fängt das Verständnis von Liebe wirklich an.
Kako shvatim da nekoga volim? Malo mi je da bilo poteško pitanje, pa mi je trebalo vremena da porazmislim o istom. A razmišljao sam da svi mi imamo neke svoje principe ili ne znam, trenutke kada se zaljubljujemo i imamo neka očekivanja i neke svoje standarde i milijardu nekih dodatnih nedoumica vezanih za ljubav. U mom slučaju shvatanja kada nekoga volim je trenutak, to nije bitno da li je prijatelj ili je partner, da li, znači prijateljska ili partnerska ljubav, to je trenutak kada shvatim da ja sa tom osobom mogu da provedem 0-24 sata, 7 dana u nedelji i da uživam u svakom trenutku sa njom, da li je to trenutak kada ćutimo, da li je to trenutak kada pričamo, da li je to trenutak kada se smijemo. U svakom slučaju, tada znam da nekoga zaista volim.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert. Endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt. Sag, geht's hier wem genauso wie mir? Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt. Das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein. Wenn ich's weiß, sag ich Bescheid.
Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein.
Je vais aimer toute voile dehors, à l'air libre, au doux son des accords. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voile dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. Rire au nez
versteh meine Gefühle nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein, so schwer kann das ja nicht sein.
Liebe über die Ohren. Ein Beitrag von Marlene Weck. Als Jugendliche hatte ich Ideen von Liebe, die immer eine Form von Ohnmacht waren. Es passierte einfach mit mir. Ich habe mich verliebt in eine Stimme, einen Geruch, das Aussehen oder die Hände einer Person. Ich konnte nichts dafür oder dagegen tun. Wenn aus solcher Verliebtheit keine Liebe oder Beziehung wurde, habe ich die Sehnsucht sehr genossen und für Liebe gehalten. Wurden Beziehungen daraus, waren sie oft sehr mühsam, auch schön, aber doch anstrengend und endeten schmerzhaft. Dieses Verständnis von Liebe ist das, was Caroline Ehmke in ihrem Buch Gegen den Hass Verblendung oder Überblendung nennt. Caroline Ehmke schreibt: Es gibt verschiedene Formen des Überblendens. Die Liebe ist nur eines der Gefühle, die uns die Wirklichkeit ausblenden lassen. Bei der Liebe kommt diese Selbstbefangenheit, die sich durch nichts irritieren lässt, sympathisch daher. Weil sie das Gegenüber aufwertet und ihm einen wohlmeinenden Vorschuss gewährt. Weil der oder die Geliebte von der Projektion profitiert. Liebe besticht in gewisser Weise ja gerade durch ihre Kraft, alle Widerstände oder Hindernisse in der Wirklichkeit zu überschreiten. Wer liebt, will sich mit Einwänden oder Zweifeln nicht herumschlagen. Wer liebt, will sich nicht erklären müssen. Jedes einzelne Argument, jeder einzelne Verweis auf diese oder jene Eigenschaft wirkt für die Liebenden, als ob es die Liebe schmälerte. Kurioserweise ist Liebe eine Form der Anerkennung des oder der anderen, die nicht unbedingt Erkennen voraussetzt. Sie setzt lediglich voraus, dass ich dem Wesen bestimmte Eigenschaften zuschreibe, die ich als lieblich, tugendhaft, betörend, begehrenswert begreife. Dieses Überblenden, lieben wollen, hat mich nachdenken lassen. Welche waren denn die Beziehungen, die Lieben, in denen ich mich wohlgefühlt habe, die mir gut getan haben? Waren es die, in denen ich betört war? Waren es die, in denen ich begehrt habe? Auch. Aber rückblickend denke ich, dass die liebevollsten Beziehungen, ob romantischer, familiärer oder freundschaftlicher Art, die sind, in denen gute Gespräche stattfinden können. Wenn mir jemand zuhört, mir ein Ohr leiht und ich mich verstanden fühle, fühle ich mich geliebt und ich fühle Liebe für diese Person. Ein offenes Ohr und sich verstanden fühlen sind für mich die wichtigsten Zutaten für Liebe. Zu einer liebevollen Beziehung gehören für mich zudem Vertrauen, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Ehrlichkeit. Auf Norwegisch reimt sich das Wort Liebe, Kjærlighet, auf das Wort Ehrlichkeit, Ærlighet. Kjærlighet med Ærlighet. Das ist wie eine magische Formel. Lieben heißt für mich, so sein dürfen, wie ich bin. Ja, sogar bewundert zu werden dafür, wie ich bin. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich liebe, geht es eigentlich immer auch um mich selbst, um das Geliebtwerden, um das mich selbst lieben können in der Liebe, wie in einem Spiegel. Ich denke dabei an das Bilderbuch von Mira Lobe, das kleine Ich bin ich, das so lange unglücklich ist, solange es zweifelt, wie es denn heißt, wer es denn ist. Und erst als es erkennt, dass es so gut ist, wie es ist, kann es anfangen, sich selbst und andere zu lieben. Liebe ist für mich also Akzeptanz. Diese Art von Liebe gilt für mich für alle nahestehenden Personen, für Familie, Freundinnen, ja sogar Kolleginnen. Und in der romantischen Beziehung gilt all das aber intensiviert. In ihrem Buch Feminismus für alle denkt Bell Hooks darüber nach, wie wir feministisch lieben können, wie wir feministische Beziehungen führen können und was die Liebe für den Feminismus bedeutet. Sie schreibt darin: Wenn wir akzeptieren, dass wahre Liebe auf Anerkennung und Akzeptanz beruht,
dass Liebe, Wertschätzung, Fürsorge, Verantwortung, Hingabe und Verständnis miteinander verbindet. Dann begreifen wir, dass es keine Liebe ohne Gerechtigkeit geben kann. Mit dieser Hinsicht geht das Verständnis einher, dass Liebe die Macht hat, uns zu verändern, indem sie uns die Kraft verleiht, uns der Dominanz zu widersetzen. Die Entscheidung für feministische Politik ist also eine Entscheidung für die Liebe. Bell Hooks verbindet hier die Gedanken oder die Fragen um Liebe und Beziehung mit den Fragen um den Aufbau in der Gesellschaft. Wir können nicht lieben, ganz privat. Wir können nicht lieben, ohne die patriarchalen Machtstrukturen zu reproduzieren. Das sind Erkenntnisse und auch Frustrationsmomente, die ich besonders als Mutter immer wieder reflektiere. Die Liebe als Mutter zum eigenen Kind und die Liebe des eigenen Kindes zu mir als Mutter ist eine ganz besondere Form von Liebe, die ich erst seit wenigen Jahren kennenlernen durfte. Auch wenn die emotionale Zuneigung und Bindung sicherlich irgendwie auch natürlich und instinktiv gegeben ist, so führt man doch ab Tag 1 eine Beziehung. Dabei lerne ich ganz viel von meinem Kind. Ich bekomme von kaum einem anderen Menschen in meinem Umfeld so viel und so ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Kind hört mir zu und zeigt mir, dass es mich so mag, wie ich bin. Es vertraut mir und bewundert mich. Das sind große Geschenke. Das ist Liebe. So zu lieben, durch Aufmerksamkeit, durch Zuhören, durch Bewunderung, durch Akzeptanz. Das ist meiner Meinung nach feministisch zu lieben. Und dabei ist es nicht etwas, was einfach mit mir passiert, in das ich einfach geworfen werde, sondern etwas, wofür ich mich entscheiden kann. Ich glaube, dass Caroline Imke recht hat, wenn sie schreibt, dass in unserer Gesellschaft die Liebe oft so verstanden wird, dass man kein Erkennen, dass sie kein Erkennen voraussetzt, dass man keine Erklärung dafür braucht. Und doch glaube ich, dass die feministische Liebe das gerade das voraussetzt. Das Erkennen, das Aufmerksamsein und vor allem das Zuhören. Und deshalb sind für mich die Ohren das wichtigste Sinnesorgan für die Liebe.
For me, love is like water. It's fluid and no glasses, no bottles can contain it. No rules and no definitions can describe it because it has no shape. It can be born in so many different ways. It can change so much and it can disappear and then come back with a different shape. So it's pretty difficult to describe it, but I know for sure that I am in love with someone because I really want that person to be happy, no matter what's happening between me and that person. And I know that I'm in love with someone also because I feel free to be myself and I don't feel the need to be more normal, like when you are at home in your pyjama and you don't feel the need to be well-dressed because no one is judging you. So for me, love is like water and pyjama.
Bisogno, insisterei. Hi, I'm Anil, currently 32 years old, living in Istanbul, Turkey. Thanks for having me on the show as a guest on this lovely topic. And I think it's best to give some backstory about myself to build up a context before talking about my take on love. Actually, I struggle when it comes to emotions. I have a hard time naming them and understanding their intensity. Also, talking about how I feel is not that easy for me. But I'm also very good at repressing my emotions, so no problem at all, right? No, not true. Luckily, I'm seeing a therapist for close to 2 years now, and I feel definitely better. Really recommend the same for people feeling alike. So, maybe I'm not the best candidate for talking about love. Anyway, there may be people like me out there, right? And this may help someone else. So I will try to do my best and make my therapist proud about me. Even if you are living with repressed emotions, love is a very powerful and intense emotion that you can hardly miss. Let's see, you daydream about her smile, you have imaginary conversations with her, or most of the actresses in TV look like them now, and you feel joyful every morning. See? It's very hard to miss. Yet, these may not mean that you actually love someone. Maybe these are just the signs that you like someone, and love takes more than that. I still struggle in realizing the differences in between. Is love just a more intense version of liking someone? Yeah, maybe, but definitely not on the excitement part. When you look into it, love takes time. And through that time, you get used to your significant other. And no matter how much you try, your relationship gets into some level of routine, which is not bad, if it's a manageable level. I'm all in for some level of routine, as well as the comfort and security that brings. Also, through that time, you also see your partner having bad days, and she's probably not that perfect anymore in your eyes. You know what they say, after a while, you start to see not only your lover's smile, but also the gaps between her teeth. But maybe you also have those gaps and it creates a connection, or those gaps do not even stand out because you're actually looking for something else. Well, I think it all depends on how much we know ourselves and how much we know what we want from a relationship. Well, we can all agree on some things like security, feeling heard and understood, or making small and unaware moves that show you care about that person. But these are very general things, and they can mean different things to different people. These days, thanks to this show, I'm really trying to dig out what really made me say the words "I love you" in my previous relationships. My longest relationship lasted for 7 years, and she actually took the words out of my mouth after a month in a really playful and sweet way. I did not feel rushed or anything, and it was a beautiful moment. I think we both just got out of a romantically complicated times, and our thing was easygoing and mutually compassionate. Maybe that brought us together faster than usual. Also, we were in our early 20s, so what do we know, right? She usually said that she could understand my feelings from how I look into her eyes, and that possibly made her help me rather than just waiting for me to say the words. In another relationship, I felt the affection after I saw how much her relationship with her father resembled my own. Well, I lost my father when I was 13, and during therapy I found out some portion of my repressed feelings come from that. Her story and how she dealt with it sounded very similar to my story. Well, she had it definitely more difficult than mine, but I felt that we could understand each other and maybe help each other as well. Having a similar past and going through similar hardships in life bring people together for sure, but maybe not as lovers all the time. After a while, we saw that our expectations from a relationship did not really match. Well, looking back to it, I feel that we rushed things a bit and started a relationship without knowing each other that well. But I learned a lot from that relationship. And I think we get to know ourselves and our expectations from our relationships with others. And I still have much to learn. So good luck to everyone who thinks alike. Well, and I hope that you enjoyed my talk and someone can relate to this. Thanks for having me again.
Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca. Gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti.
In dieser Ausgabe von Revolution haben wir uns der Liebe gewidmet und gefragt, wie und woran merkst du, dass du jemanden liebst? Viele der von uns Befragten haben abgewunken und wollten nicht antworten. Einige haben es doch getan, nämlich Johanna Hügel, Astrid Hoffmann, Jörg Hügel, Rabia Salem, Charlotte Trippold, Wladimir Peric, Marlene Weck, Virginia Manacchino und Anil Sakharel. Sie erzählten uns von Liebe zu Geschwistern, den eigenen Kindern, LiebhaberInnen und PartnerInnen, die sich manchmal wie Pyjamas anfühlen kann. Von dem Wunsch, 24 Stunden mit geliebten Menschen zu verbringen und ihnen Raum zum Wachsen geben zu wollen. Von Ohren als dem wichtigsten Sinnesorgan für die Liebe und dem Ziehen zwischen den Fingern als Ausdruck der Liebe. Und davon, dass manchmal ähnliche Erlebnisse Menschen zueinander führen können. Alle der Befragten aber waren sich einig, empfundene Liebe lässt sich schwer beschreiben. Vielleicht, weil sie stets einzigartig und besonders ist. Vielleicht, weil wir sie viel zu oft nicht mehr bewusst wahrnehmen. Vielleicht, weil sie eigentlich ganz anders ist, als wir sie haben wollen. Aber die Auseinandersetzung damit lohnt sich allemal. Denn in der Beschäftigung mit der Frage, wie und woran merke ich, dass ich jemanden liebe,
wird Potenzial sichtbar. Das eigene, das fremde und das der Liebe.